Moin Moin zu Lebenslang 1, dem weiter beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und wir haben natürlich die Ehre wieder über, manche sagen ja die beste Mannschaft in Europa, aber Scoop, wir beide wissen, die beste Mannschaft weltweit über Werder Bremen zu sprechen. Das heißt, wir können hier gleich direkt wieder loslegen. Erster Spieltag, nicht der Saison, sondern des Kalenderjahres 2024 für Werder. Auswärtsspiel in Bochum, Sonntag 15:30 Uhr. Scoop, ich weiß, dass du den berühmten und vielleicht auch weltbesten Zettel auch wieder für uns vorbereitet hast. Von daher können wir dann gleich richtig losgehen, ins Programm reingehen. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen mal dich abholen. Wie ist deine Gemütslage? Wie sieht es denn aus? Kurz vor einem der wichtigsten Spiele dieses Jahres.
Moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Ja, ist natürlich das wichtigste Spiel des Jahres. Ist ja auch nicht so schwer. Es ist das zweite. Das erste gegen Braunschweig war ja nicht so wichtig, weil es ein Freundschaftsspiel war. Jetzt kommt das erste, aber du sprichst meine Gemütslage an. Und ich habe ja gerade sofort vom ersten Test gegen Eintracht Braunschweig erzählt. Und deshalb will ich sofort auch hier im Podcast sofort alle Türen auf und sofort reinstarten. Thema Leo Bittencourt, Clemens Fritz, Frank Baumann. Es waren ja drei Personen daran beteiligt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sepp, damit will ich jetzt sofort starten, damit wir sofort und die User wissen, es geht sofort los im Jahr 2024. Wir sind on fire. Wir hoffen, dass die Mannschaft am Sonntag 15:30 Uhr auch on fire ist. So, ich bin aber komplett bei Clemens Fritz und verstehe es komplett, dass Leo Bittencourt zum Rapport zum Frank Baumann musste, weil ich fand es absolut keine schlimme Aussage von Clemens Fritz. Er wollte die Mannschaft nur vorwarnen und sagen: Passt mal auf, letztes Jahr haben wir 7 Stück in Köln gekriegt, jetzt verliert ihr in Braunschweig schon 3-1. Nicht, dass uns das Gleiche wieder passiert. Und da kann der Leo ihn nicht öffentlich angehen. Also da bin ich komplett total bei Clemens Fritz und bei Frank Baumann. Also die Pressekonferenz vom Leo ging meiner Meinung nach gar nicht, weil es war nur ein Vorwarn eines leitenden Angestellten von Werder Bremen, um vorzuwarnen, dass man nicht wieder 7-1 verliert. Sepp, und ich nehme dich jetzt mit ins Boot. Ich will deine Meinung hören. Du musst nicht immer mit mir einer Meinung sein, aber da bin ich total bei Baumann und Fritz. Da hat der Leo ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, finde ich.
Von mir gibt es eine zweigeteilte Meinung dazu. Einmal als Fan finde ich es natürlich geil, das Interview mit Leo. Der wäre eigentlich direkt der gute Protagonist hier auch für unsere Runde, weil wir sind einfach erfrischend. Da ist richtig mal auch Schwung dabei, finde ich. Das sind nicht so Larifari-Statements, sondern das fand ich schon richtig gut, was er da ordentlich rausgehauen hat. Aber ich will, bevor ich gleich nochmal zu dem anderen Thema komme, will ich noch was anderes machen, was ja meines Erachtens jetzt auf die Mannschaft bezogen auch gesagt hat. Er hat ja gesagt, so nach dem Motto, ja, wir sind ein bisschen weniger, ne? Wetter war nicht so gut und haben nur 13 Mann trainiert, war ja ein Freundschaftsspiel, da machen wir vielleicht nicht die letzten Meter und so weiter. Und hat dann ja gesagt, wir werden aber den Schalter umlegen gegen Bochum. Und da finde ich schon die Aussage schon, ja, mutig ist jetzt falsch, aber wenn das der Spieler dann so sagt, der nicht mal unerkannter, ich sag jetzt mal Stammspieler beziehungsweise kompletter Führungsspieler ist, dann muss man sich daran messen und da kann man nur hoffen, auch sozusagen für ihn, fürs Mannschaftsgefüge, dass sie sich zerreißen, weil wenn wir eine etwas blutleere Leistung dann sehen von der Mannschaft, dann hat er sich da ganz schön ins eigene ja, Fleisch geschnitten, würde ich sagen, der Leo mit der Aussage, weil er eigentlich ja gesagt hat, ne, die Mannschaft weiß so, wann sie Vollgas geben muss. Und das müssen wir natürlich dann hoffentlich auch gegen Bochum sehen. Zu dem anderen Thema, ja, bin ich bei dir. Ich meine, es ist schön, dass er das nochmal erwähnt, aber geht so nicht. Aber ich denke mal, so wie die das jetzt auch gemacht haben, haben die nochmal einbestellt, nochmal drüber gesprochen. Ihr wisst ja von der Doku, wie das dann so ist. Wenn die da mit denen miteinander reden, das ist ja keine richtige Rüge. Strafe gab es auch nicht. Und ja, es ist auf jeden Fall schon nicht in Ordnung, dass er sich da zu weit aus dem Fenster legt. Vor allen Dingen, wenn er jetzt nicht das Gesicht von Werder Bremen ist, sagen wir es mal so. Ja. Er ist nicht der Spieler auf dem Platz, der das eigentlich so ein Statement, sowohl jetzt was das Mannschaft und die Mannschaftsleistung angeht, als auch natürlich die Transferpolitik. Ja, weiß ich nicht. Wenn das Messi sagen würde oder so bei Barcelona, dann ist das okay, aber Leo hat dann schon ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, als Fan finde ich natürlich schon geil, weil es einfach ein geiles Interview ist. Ne? Da ist was los, da ist Lebendigkeit dran, da passt es ja auch. Ne? Das ist natürlich schon sehr unterhaltsam.
Ja, aber es ist total legitim, dass Clemens das gesagt hat. Total legitim. Also ich bin total auf seiner Seite. Vorwarnung. Ich war selber im Stadion. Ich bin da 30 Minuten nach Hause gefahren, weil es 4-0 für Köln stand. Nach 35 Minuten stand es 5-0 für Köln. Also ich bitte dich. Also wenn er da noch niemals die Mannschaft vorwarnen darf, wo kommen wir denn da hin? Auf der anderen Art, ich bin bei dir, natürlich ist das besser, als wenn einer nur Ja und Amen in der Pressekonferenz sagt, aber da wiederhole ich meine Worte, da ist er, hat er über ein Ziel hinausgeschossen und der Clemens hat es komplett richtig gemacht, sofort die Mannschaft vorgewarnt, er weiß genau, was genau vor einem Jahr los war in Köln und deshalb alles gut und ja, so eine Aussage, es war ein Freundschaftsspiel, da machen wir sowieso nicht so die letzten Meter und so weiter. Du, wir gehen auch fünfmal die Woche arbeiten. Machst du montags weniger als freitags, bevor du ins Wochenende gehst? Das ist jetzt mal kurz als Vergleich so. Also wir müssen auch, denke ich mal, fünfmal
Freitag die Woche. Freitag mache ich immer mehr als Montag, weißt du doch.
Nein, natürlich nicht. Du weißt, was ich damit sagen will. Du verstehst meine Intention, was ich damit ausdrücken will.
Ja, natürlich. Du kannst das ja nicht sagen. Deswegen, ich habe es ja, also du hast jetzt sehr gut das Thema mit diesem 7:1 rausgegriffen. Da habe ich ja eigentlich gar nicht so konkret was so gesagt. Finde ich nämlich auch. Da bin ich dann auch bei dir, dass es vollkommen legitim ist, dass er das anspricht, weil wir haben es ja auch gesagt, wir lagen nach, haben wir gesagt, 48 Minuten 3:0 hinten gegen Braunschweig, ne? Im Freundschaftsspiel. Und die hatten zur Halbzeit sogar gewechselt, 6-7 Mann. Also, ja, da kannst du nicht sagen, nur die Pfostenschüsse, ist ja auch egal, wie die da nicht reingegangen sind. Aber da muss man einfach sowas sagen, definitiv. Und wie gesagt, der hat sich ja auch jetzt als für die Mannschaft oder für das Team weit rausgelehnt, weil er eigentlich im Endeffekt gesagt hat, hört mal zu, also sagen wir mal salopp formuliert, ihr wart ja auch selber alles Fußballer, wisst, dass ihr manchmal dann vielleicht keinen Bock habt auf das Freundschaftsspiel gegen XY, jetzt ist wieder Meisterschaft, jetzt machen wir es natürlich schon. So, aber das muss ja auch heißen, dass die anderen das auch verinnerlichen. Unsere Lieblingsspieler, die halt keinen Bock haben, manchmal zu arbeiten, Duxch, Weiser und so weiter. Ne? Wie gesagt, gerade bei Leo, der jetzt nicht der Anführer komplett ist, was jetzt auch die Leistung auf dem Platz angeht, teilweise auch gar nicht gespielt hat.
Ja, aber ich meine jetzt, du weißt doch von der Einstellung, wir als Angestellte, sage ich jetzt mal so, das ist deren verdammter Job. Deren Job ist Fußballprofi und die verdienen verdammt viel Geld. Und dann finde ich so eine Aussage, ja, im Freundschaftsspiel dann macht man halt einen Schritt weniger. Ey, die verdienen verdammt viel Kohle dafür. Und dann muss ich beim Freundschaftsspiel, dass ich vielleicht nicht gleich motiviert bin. Okay, Motivation. Bayern München, Eintracht Braunschweig, ganz klar, ist eine komplett andere Motivation. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist menschlich. Aber dann sogar öffentlich zu sagen, da macht man halt einen Schritt weniger. Also weiß ich nicht. Finde ich einfach nicht gut, sowas. Weil das ganze Ding da außen rausbringen, dann mache ich halt einen Schritt weniger. Nochmal, die verdienen Kohle ohne Ende. Wir Fans unterstützen die dafür, dass sie die Kohle kriegen mit allen möglichen Sachen. Und dann so eine Aussage finde ich echt, muss ich ganz ehrlich, ist fragwürdig. Wenn der auf dem Platz steht, egal ob es gegen Rote Rübe Zwickau geht oder gegen Bayern München geht, muss er die gleiche Einstellung am Tag legen. Von der Motivation nochmal ist was anderes. Aber die gleiche Einstellung muss auf dem Platz sein. Weil dafür, das ist deren Job. Und ich vergleiche das mit uns, mit unseren Usern, die fünfmal die Woche arbeiten gehen. Wir können vielleicht mal sagen, wir können nicht sagen, heute mache ich weniger, heute mache ich das nicht so, heute komme ich nicht auf 100% und morgen komme ich wieder auf 100%. Dann steht unser Chef auch sofort da und sagt, hallo, was ist denn da los? Und ja, auf einer Hand nochmal, lebendiges Interview, aber mehrere Aussagen, die mir da nicht gepasst haben.
Ja, er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir jetzt alle genau hingucken. Schreibt gerne auch mal eure Meinung dazu rein, in alle Richtungen. Wie gesagt, also für mich gibt es jetzt ja halt auch wenig Alibis, weil er auch, also man kann es jetzt negativ auslegen, so nach dem Motto, es gibt viele Alibis, weil der Trainer und Leo gesagt haben, wir haben nur 13 Spieler, ich überschreibe das jetzt mal, das stimmt ja auch nicht ganz. Aber für mich ist es halt andersherum auch gesagt, das ist ein Mannschaftsspieler, zumindest im Mannschaftsrat müsste er, glaube ich, sein. Auch ab und zu ja Kapitän gewesen oder Vizekapitän, je nachdem. Und er sagt eigentlich, die Mannschaft war auch wörtlich da drin. So, ne? Ich sorge auch selbst dafür, dass dann die Anspannung und die Einstellung gegen Bochum passt, dass wir da richtig Vollgas geben. Also da muss man schon was erwarten normalerweise. Wir müssten jetzt das ganze Stadion ummähen. Wir kommen ja nachher noch zu deinen ganzen Statistiken und so. Da müssen wir uns das aber auch nicht so hinstellen, als wäre Bochum der einfache Gegner. Wenn ihr mal hinten guckt, bei den Statistiken eine Niederlage in der Saison zu Hause. Du wirst es ja nachher noch ein bisschen intensiver vorstellen. Also das ist hart. Und ich gebe dir recht, so lapidar immer zu sagen, heute mache ich nur 80-70% und morgen dann für vielleicht mal 110 oder so. So einfach ist das nicht. Und es kommt ja darauf an, wie man halt da reingeht. Und nach 47 Minuten 0:3 hinten zu legen, ist nicht akzeptabel, wenn man eine andere Mannschaft ist außer Werder Bremen. Von daher, Clemens Aussage ganz klar. Du hast aber Bayern München mal als Beispiel so genannt. Da wäre natürlich noch einiges mehr los gewesen, wenn man halt solche Leistungen bringt.
Ich muss nochmal auf das Thema eingehen, nochmal mit, und das war das erste Spiel, im Jahr 2024. Also die können sich das erste Mal präsentieren. Und dann so eine Aussage, so, ja, dann geht man, ist halt ein Freundschaftsspiel. Du, ich weiß es nicht. Ich will doch auch mein Fokus auf Bochum weiterbringen und da muss ich mich doch reinbringen. Und wodurch bringe ich mich rein? Durch Spiele. Training ist immer schön, aber ich bringe mich ja durch Spiele rein. Und deshalb, sowas geht absolut gar nicht. Das ist das erste Spiel im Jahr 2024. Und dann zu sagen, ja, dann macht man halt einen Schritt weniger, ja, ich weiß nicht. Also, du hast es gesagt, Krenzer gegen Bochum auf Deutsch gesagt, ich drücke mir jetzt Entschuldigung auf die Fresse, ja, hat er mit einem guten Problem, weil danach geht es nach Bayern und da gibt es dann richtig auf die Fresse. Dann können sie sich nämlich anstrengen, wie sie wollen, da wird die Qualität aber nicht reichen, weil Bayern München viel zu stark ist. So, dann hast du ein Problem. Dann hast du den 18. Spieltag und hast immer noch 16 Punkte und bist wahrscheinlich schon auf dem Abstiegsplatz, weil die anderen Mannschaften hinter uns ja noch gegeneinander spielen und so weiter. Und dann muss ich den Fokus auch schon gegen Eintracht Braunschweig so festlegen, so, heute fangen wir an, heute geben wir Gas. Es ist das Jahr 2024, egal wer kommt, wir hauen sie alle weg. Und das fehlt mir. Und du sagst es genau richtig. Die stehen unter dem Fokus, sollten sie das Spiel verkacken, dann haben sie ein richtig großes Problem.
Genau, deswegen ist der Druck auch nochmal hier von unserer Seite erhöht. Bochum hat ja zum Beispiel seine beiden Testspiele gewonnen, gegen Groningen und Arnheim. Also schon mindestens besser gestartet. Da haben wir natürlich auch gesagt, Testspiele sind erstmal egal, sind sie ja auch, solange du die Meisterschaftsspiele gewinnst oder in unserem Fall vor allem nicht verlierst. Ne? Da ganz wichtig, dass wir halt das Spiel nicht verlieren in Bochum. Bevor wir jetzt gleich zu deinem weltberühmten und von allen geliebten Zettel kommen, wollte ich noch ganz kurz ein bisschen was zu Personalien sagen. Also einmal ist es so stark ist wieder im Training, beziehungsweise im Mannschaftstraining. Also der wird eine Option sein. Oder auch wahrscheinlich Startelf-Kandidat dann für Sonntag. Rapp ist so ein bisschen auch einmal angeschlagen, wird langsam rangeführt, könnte auch noch in den Kader rutschen. Velkovic fällt weiterhin aus. Davon geht man jetzt aus, dass der nächste Woche wieder Fuß fassen wird. Hörte sich aber jetzt auch nicht so überzeugend an. Ich glaube auch, dass die es nicht übers Knie brechen werden wegen Bayern München und den halt noch rauslassen. Und er erst danach mit in den Kader nehmen, also nach dem Bayern-Spiel. Ansonsten sind ja die altbekannten Pieper, Cater etc. alle nicht da. Ganz kurz noch ein Wort zur Transferpolitik, weil der Baumann jetzt auch mal wieder aus seinem vermeintlichen Loch gekrochen ist und da nochmal aufgrund der ganzen Unstimmigkeiten oder ein bisschen Wirbel auch mal ein paar Sachen sagen musste, also einmal zu Leo als auch grundsätzlich das Thema. Es hörte sich für mich so an, wenn ich ihn richtig interpretiert habe, dass er schon einmal sieht, dass der Kader etwas größer wäre als letztes Jahr um diese Zeit. Ist ja, sagen wir mal, ein bisschen mit einem Fragezeichen zu versehen, was das eine oder andere angeht. Und zum anderen, dass er sagt, ja, sie wollen noch was tun, sie wollen noch zwei Spieler auch holen, Abwehr und Mittelfeld in diesem Fall. Er hat sogar erwähnt, dass sogar einer kommen sollte noch vor Bayern, vor dem Bayern-Spiel. Also heute ist ja Freitag, sagen wir mal, in 7 Tagen. Und dann noch das Thema, dass er gesagt hat, okay, wir haben jetzt von den älteren Spielern schon mehr und hörte sich jetzt für mich eher nach Perspektivspielern an. Und da muss ich sagen, das ist jetzt so die Interpretation, wir waren jetzt auch so ein Gerücht von irgendeinem Norweger für die linke Seite, hört sich alles für mich danach an, dass wir eher so 20- bis 23-Jährige holen, die ja auch grundsätzlich nicht so schlecht sind von der Altersstruktur her, aber uns wahrscheinlich in der Saison erstmal überhaupt nicht weiterbringen werden, großartig. Weil auch gerade Ole Werner ja sich schwer tut mit den jungen Spielern, was das angeht, die sozusagen komplett zu integrieren und schnell zu integrieren. Und die auch vielleicht, wenn man das so ein bisschen sich angehört hat, zwischen den Zeilen von Baumann, vielleicht auch eher Entwicklungsspieler sind. Also jetzt noch keine, wo du sagst, okay, wenn der kommt, ist der Stammspieler direkt.
So deutsch, ja, hast du genau richtig gedeutet, so würde ich das auch zwischen den Zeilen lesen. Aber jetzt nochmal Thema Boré, geht einem doch so langsam echt nur noch auf den Sack, ne? Dann hörst du die Wasserstandsmeldung, dann hörst du die nächste Wasserstandsmeldung und dann 3 Stunden später hörst du wieder so. Das Thema geht mir echt nur noch auf den Sack, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, weiß ich auch nicht, bei Boré, wie du sagtest, da gab es 28 Meinungen. Im Endeffekt zieht sich das jetzt alles hin. Brasilianische Twitter-Accounts und Presse ja, erzählen alles Mögliche. Ja, also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Ja, also irgendwie,
noch.
Weiß ich nicht, weil da sind so viele Aussagen und entweder kommt man jetzt zum Zuge oder nicht. Und ich glaube, es gibt da halt keine Themen. Und selbst hier Rapp mit dem Wechsel zum Karlsruher SC ist jetzt anscheinend auch eher sehr fraglich. Macht auch keinen Sinn, ihn wahrscheinlich jetzt abzugehen, weil wenn ich jetzt höre, wie gesagt, das ist eher junge Spieler sind, die vielleicht sich erstmal hinten anstellen müssen und dann nach und nach Richtung Sommer vielleicht eher die Chancen haben auf dem Stammplatz, dann kann man ja auch sagen, ja, ein Rapp weiß ja wenigstens, was da ist, wenn der mal aushelfen muss, ist es auch nicht überragend, aber schadet halt auch nicht, wenn der jetzt dann noch ein bisschen dabei ist. Und Pavlenka gibt es auch keine Angebote, also scheint jetzt erstmal wieder eine sehr entspannte Transferphase zu sein. Man hört auch wenig. Man hat ja fand jetzt im Sommer sehr viele Namen gehört. Ich hatte es ja schon mal erwähnt oder auch kritisiert, dass wir jetzt da irgendwie noch keine Möglichkeiten haben, dass wir mal einen Transfer realisiert haben, mal für 2 Millionen oder so. Ja, also ist schwierig. Viel hängt, finde ich, jetzt auch von dem Bochum-Spiel und von dem Februar ab mit diesen 4 Topspielen gegen die anderen Mannschaften. Wenn du natürlich da gut durchkommst, hatten wir letztes Mal besprochen, alles gut. Transferpolitik hin oder her, alles okay. Wenn nicht, dann wird es ja wahrscheinlich ein brutales Ende geben, so ein bisschen, weil, naja, da ist nicht ganz so einfach alles, würde ich sagen. So, Scoop.
Ja, Thema Rapp, ganz kurz, Thema Rapp, also wie gesagt, nochmal nichts gegen den Menschen Rapp, ne? Wir beurteilen immer nur den Spieler, den Profi, Nikolai Rapp. Und ich weiß nicht, ob der spielt oder nicht spielt, ist für mich jetzt kein großer Unterschied, und der uns irgendwie weiterhelfen kann. Also, zweite Liga, noch niemals Karlsruhe will den auf einmal haben. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie an Gehaltsforderungen scheitert und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Also, der Spieler sagt mir gar nichts, ist für mich ein reiner Zweitligaspieler. Und ich hoffe nicht, dass wir absteigen, weil dann hätte er vielleicht einen Stammplatz bei uns, aber vorher kannst du den für mich in der ersten Liga nicht gebrauchen. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, gebe ich dir recht, aber weißt du, die Frage ist ja hier, wenn man jetzt schon hört, dass jetzt die anderen, die kommen, vielleicht auch vom Niveau her, vom aktuellen Niveau her nicht besser sind als er, ne? Dann, und dass der Ole Werner immer schreit, der braucht mehr Leute, dann macht es ja halt auch Sinn, sage ich jetzt nochmal, alle zu behalten, die da sind. Und dann hast du halt zwei neue Raps vom Niveau her, aber vielleicht mit dem Potenzial, irgendwie Romano Schmid zu werden von der Entwicklung her oder so, ne? Also das ist ja vielleicht noch die Perspektive, aber es hörte sich jetzt nicht danach an, dass hier irgendjemand kommt, wo du denkst, boah, wenn der da ist, super, der wird direkt Stammspieler, ja, der wird, weiß ich nicht, die rechte, linke Seite bereichern, den Sturm bereichern oder so. Das hörte sich jetzt alles nicht danach an, sondern eher so nach Spielern, die ja sich hinarbeiten können zu ihren Einsätzen. Und das heißt für mich, dass die dann irgendwann im 30., 32. Spieltag vielleicht insgesamt auf 180 Minuten kommen.
Also die linke und rechte Seite der Auswechselbank werden die dann bestimmen, ne?
Genau. Also so ein Sennelin-Transfer, der quasi ja auch wenig hat. Von Cater wollen wir gar nicht reden. Da bin ich jetzt immer, das muss ich nochmal sagen, als du damals deine Aussage getroffen hast mit den 10 Spielen, dachte ich mir nach ein paar Aufnahmen hier, ach gut, wir müssen doch nochmal drüber reden, ob wir nicht sagen, 10 Spiele à 90 Minuten, also dass er nicht mehr als 900 Minuten hat, aber der ist ja wirklich in der Lage, hier keine echten 10 Spiele zu machen. Und damit meine ich ja dann sogar auch eine Einwechslung von einer Minute. Also, das ist auch eine spannende Geschichte, wie es da weitergeht. Naja, jetzt komm, Zettel, damit wir mal weiterkommen. Wir brauchen mal ein paar Fakten von dir und nicht nur philosophische Expertenmeinungen.
Zahlen, Daten, Fakten auf jeden Fall. Genau. Zahlen, Daten, Fakten zu unserem Gegner am Sonntag 15:30 Uhr, dem VfL Bochum. Gegründet wurde der Verein am 29.07.1949. Die Vereinsfarben sind blau und weiß. Mitglieder sind 25.000. Stand 5. August 2023. Stadion ist das Vonovia Ruhrstadion mit einem Fassungsvermögen von 26.000 Zuschauern. Die Erfolge des VfL Bochums, Zweitligameister sind sie viermal geworden: 1994, 1996, 2006 und 2021. Haben zweimal im UEFA-Pokal gespielt. 1997 sind sie sogar in die dritte Runde gekommen, sind dagegen Ajax Amsterdam ausgeschieden. Und 2004 sind sie in der ersten Runde ausgeschieden. Zweimal haben sie noch das Finale des DFB-Pokals erreicht, 1968 und 1988, haben aber auch beide Finals verloren. Also sozusagen die einzigen Erfolge sind Meister der zweiten Liga viermal. So, dann kommen wir zum Trainer. Die Trainerkarriere von ihm ist ein bisschen länger. Also Trainer ist Thomas Letsch, 55 Jahre alt. Er hat begonnen, sein Trainerdasein vor 23 Jahren 2001 bis 2002 hat der Stuttgarter Kickers die zweite Mannschaft trainiert. Und dann von 2003 bis 2004 den FC Heilbronn. Von 2005 bis 2007 war er Co-Trainer beim SSV Ulm. Von 2008 bis 2009 hat er Sonnenhof Asbach trainiert. Von 2012 bis 2015 war er beschäftigt in der Jugend von Salzburg. Von 2015 bis 2017 war er Trainer von FC Liefering in Österreich. 2017 hat er dann Erzgebirge Aue trainiert. 2018 bis 2019 hat er Austria Wien trainiert. 2020 bis 2022 Vitesse Arnheim. Und seit 2022 ist er beim VfL Bochum. So, die allgemeine Situation, Tabellensituation. Der VfL Bochum ist aktuell Tabellen-14. 16 Punkte, 18 zu 33 Tore, 3 Spiele gewonnen, 7 Spiele unentschieden gespielt und 6 Spiele verloren. Werder ist nur ein Platz besser, Tabellen-13, auch 16 Punkte, steht aber vor dem VfL Bochum, weil wir die bessere Tordifferenz haben. Wir haben 23 zu 30 Tore, also minus 7 und nicht minus 15 wie der VfL Bochum. Haben in dieser Saison 4 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 8 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist der VfL Bochum Tabellen-13, 10 Punkte zu Hause geholt, 12 zu 9 Tore, zu Hause 2 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 1 Spiel verloren. Und die Auswärtstabelle vom SV Werder Bremen möchte ich gar nicht vorlesen, Sepp. Wir sind Tabellen-18, haben auswärts nur 2 Punkte geholt, 8 zu 16 Tore, kein Spiel auswärts gewonnen, 2-mal auswärts unentschieden gespielt und 5 Spiele auswärts verloren. Insgesamt haben wir in der Bundesliga bisher 68 Mal gegen den VfL Bochum gespielt. Eine super Bilanz, Sepp. Wir haben 141 zu 69 Tore, also doppelt so viele Tore erzielt wie der VfL Bochum. Haben 43 Siege errungen, 15 Unentschieden und nur 10 Spiele gegen den VfL Bochum verloren. Also die Statistik gegen VfL Bochum ist schon mal schön pro Werder Bremen. So, das letzte Spiel, Sepp, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, war der 22. Spieltag in der letzten Saison, am 25.02.2023. Wir haben 3-0 gewonnen, 1-0 Niklas Füllkrug, 29. Minute, 2-0 Niklas Schmidt, 43. Minute, 3-0 Marvin Ducksch, 59. Minute, also ein souveräner Sieg gegen den VfL Bochum. So, dann jetzt das Formbarometer der beiden Mannschaften, die letzten 5 Spiele. Aus den letzten 5 Spielen hat Werder 5 Punkte geholt, 5 zu 8 Tore, 1 Sieg gegen Augsburg, 2 Unentschieden in Gladbach und gegen Leipzig zu Hause und in Stuttgart und gegen Leverkusen zu Hause verloren. Also 1 Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Der VfL Bochum hat aus den letzten 5 Spielen 7 Punkte geholt, 7 zu 8 Tore, 2 Spiele gewonnen, und zwar beide Spiele zu Hause, und zwar gegen Union Berlin und gegen den VfL Wolfsburg. Ein Spiel unentschieden gespielt, auswärts in Heidenheim und in Leverkusen und in Hoffenheim verloren. Also da aus den letzten 5 Spielen 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. So, das war eine ganze Statistik. Also wir wollen uns beruhen auf die große Statistik. In 68 Spielen nur 10 Mal gegen den VfL Bochum verloren. Sepp, ich hoffe, dass es dabei bleibt.
Das macht auf jeden Fall sehr viel Mut. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass die Bilanz so gut ist. Und du hast es ja vorgelesen, die haben wirklich viele Unentschieden jetzt auch, wenn ich nochmal auf die Tabelle gucke. 7 Unentschieden, damit sind die mit Mainz, wenn ich jetzt auf die Schnelle sehe, Rekordhalter der Unentschieden. Also das heißt, ein Unentschieden sollte ja mindestens drin sein. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, die haben ja zu Hause erst einmal verloren. Aber mit der Bilanz, dass wir auch dann so wenig Niederlagen gegen die haben. Ich glaube, wir hatten vorher auch auswärts mal 2-0 bei denen gewonnen, ne? Auch ja, mit Niklas Schmidt damals mit so einem Tor, bin ich mir
nicht mehr. Nee, Füllkrug. Nee, 84. Minute Füllkrug, Kopfballtor und dann Elfmeter Füllkrug, 90. Okay. Zweimal Füllkrug im Bochum.
Also das war auch positiv. Von daher bin ich jetzt grundsätzlich optimistisch gestimmt, ja, was das Spiel angeht. Vor allem, wir müssen ja auch gewinnen. Ganz klar, danach kommen die Bayern als ein Bonusspiel sozusagen für uns. Ja, deswegen haue ich schon mal raus, dass wir beim 2-0 bleiben. Wir brauchen nochmal zu 0 wieder ein positives Starterlebnis und gewinnen 2-0. Und damit du noch ein bisschen Zeit hast, dir zu überlegen, wie dein Tipp ist, gehe ich mal die Aufstellung durch. Also Zetterer bleibt wohl im Tor, hat ja auch beim Testspiel gespielt, denke ich mal, da gibt es jetzt keine Neuerung. In der Abwehr haben wir jetzt sowieso kaum großartig Möglichkeiten, haben wir nur noch Stark, Friedel und Jung übrig. Also die spielen jetzt für mich, ich denke mal, Weiser und Demann auf den Außenbahnen, Stay wahrscheinlich mit Bittencourt und Schmid wieder im Dreier-Mittelfeld. Und Boré, der immer noch da ist, wahrscheinlich mit Duxch auch, also die normale Aufstellung. Ich wüsste jetzt nicht, was er so viel machen und ändern sollte daran. Auch wenn ich jetzt unter der Woche nochmal gelesen habe, das wollte ich nochmal als Ergänzung euch sagen. Deichstube hatte nochmal so eine Auswertung gehabt. Und da war dann auch interessant, dass man gesehen hat, dass wir doch verstärkt irgendwie über Konter zum Erfolg kommen, da irgendwie ganz gute Werte haben. Und das eigentlich für Jin mal spricht, dass der mehr spielt. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt hier großartig was ändern werden an der Logik und Aufstellung. Da bleibt wahrscheinlich alles beim Alten.
Ja, leider ist das so. Ich würde gerne Justin von Anfang an sehen, sonst bin ich komplett bei dir. Auch das Mittelfeld mit Romano, mit Leo und mit Stay wird so spielen, definitiv. Ich bin hundertprozentig bei dir. Nur ich würde es begrüßen, wenn Justin von Anfang an spielen würde.
Ja, ich würde auch eigentlich ganz gerne sehen, weil Lean, ich habe das Spiel halt nicht gesehen, aber die Kritiken, die ich dann nochmal gelesen habe, waren recht gut, als er zur zweiten Halbzeit kam. Eigentlich wäre Lean und Stay auch eine gute Mischung, glaube ich. Mit einem nur mit Schmied dann vorne, aber ja, ist ja kein Wunschkonzert. Da wird Boré spielen lassen, da wird Bittencourt spielen lassen und alles andere wird sich dann ergeben. Auswechselbanken und Möglichkeiten werden Lien sein, Kovnatski, Cinma, Woltemade, also vor die Offensive, Rapp, Agu vielleicht dann für die Defensive, wenn Rapp dabei ist. Ja, so sieht es halt im Endeffekt gerade aus. Abwehr ist halt ein bisschen schwierig auf Dauer, dann ne? Groß wäre nur noch die Alternative hinten. Dann wird es ein bisschen knapp, aber da sind wir ja schon gewohnt. Vielleicht noch zur Info, Bittencourt und Duxch jeweils 4 gelbe Karten. Also da könnte dann auch nochmal eine Sperre werden. Und eigentlich, wenn wir das jetzt so überlegen und dann Bayern taktisch vorgehen, wäre das eine gute Möglichkeit, wie mir gerade einfällt. Ne? Sollen wir ja nicht machen.
Mach es, Otze. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Mach es, Otze. Wie damals Pokal 91, Erik Rutemöller, mach es, Otze. Duxch und Bittencourt gelb. Definitiv.
Ja. So, haben wir eigentlich alles gut, oder? Dein Tipp noch.
Mein Tipp fällt noch.
Ja, hau mal einen raus.
2-2 tippe ich auf jeden Fall. Unentschieden, es riecht nach Unentschieden. Ich möchte nicht, dass Werder verliert. Ein Sieg wäre natürlich geil. Kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb tippe ich ein 2-2.
So, dann schreibt dringend in die Kommentare da rein, warum das natürlich nicht passiert und der Scoop auch im Jahr 2024 wieder oben keine Ahnung von Werder hat, sondern warum der Sieg natürlich da stehen muss. Also tippt gerne mal ein 5-0, 3-1, was auch immer, oder 1-0. Das italienische Ergebnis für Werder. Ja, schreibt mal gerne rein, wie ihr das seht. Gerade unser kontroverses Gespräch, denke ich mal, am Anfang hier. Wie ihr wisst, das ist ja hier nicht geschnitten und nicht immer abgestimmt. Das kommt einfach sozusagen live vor Ort für euch rüber und ja, ich glaube, wir haben alles, freuen uns, dass es wieder losgeht. Heute Abend brauchst du dir das sicherlich nicht zu geben, Bayern gegen Hoffenheim, sondern Scoop, da hast du jetzt ja nochmal kurz eine Info, was sich die Leute stattdessen angucken sollten.
Als Rausschmeißer habe ich die Info, deshalb nimmst du mir nicht
weg. Okay, dann machen wir das so. Dann mache ich jetzt den Rausschmeißer für euch. Euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Sonntag 15.30 Uhr muss der Rasen brennen, der Grün-Weiße. In diesem Fall, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. 3 Punkte müssen her, dass wir auch direkt starten. Wir wollen natürlich auch die Jahrestabelle dominieren dieses Mal und nicht wieder abgehangen, dann ganz hinten am Ende mit der roten Laterne rumlaufen. In diesem Sinne euch viel Spaß. Drückt die Daumen, dass Werder alles rausholt, dass auch mal ein paar neue Spieler nächste Woche kommen. Und der Scoop hat nochmal den Geheimtipp für euch. Und damit dann bis nächste Woche. Ciao.
Ja, erstmal gehe ich bei meinem Rausschmeißer ein, was du gerade gesagt hast mit der Jahrestabelle. Also zweites Spieltag ist Bayern München. Also wenn wir gegen Bochum verlieren sollten, werden wir dann definitiv die rote Laterne in der aktuellen Tabelle 2024 haben. Nein, aber mein Rauschmeiß ist ein Tipp an die glorreichen Zeiten. Ich war ja letzte Woche in Oldenburg. Jungs, heute schaltet ein, ist auch ein Oli-Turnier in Frankfurt. Da spielt sogar Bayern München mit Cyril Huerta, mit Roy Makaay und so weiter und so fort. Ein Leckerbissen für jeden Fußballfan. Traditionsmannschaften, Werder wieder mit den ganzen Stars dabei, wie Kruse, Ailton, Valdes, so wie sie alle heißen. Deshalb schaltet da ein. Bereitet euch vor auf Sonntag 15.30 Uhr Und dann geht es da im Vonovia Ruhr Stadion auf jeden Fall weiter. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen. Weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwalls. Hier wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder Bremen.